Projektwoche, Beerdigung und eine Woche für die Familie. Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Wir sind mal wieder hier in unserem kleinen Häuschen. Es ist viel zu früh.
Es ist viel
Seit
zu
einer
früh.
Stunde ist, sind wir wach.
Ich habe gerade gedacht, man hört es deiner Stimme auch noch an. Also wir sind zwar schon lange wach, aber haben noch nicht viel gesprochen.
Und es geht gleich los. Wir wollen trotzdem erstmal noch einen Podcast für euch aufnehmen, damit ihr so ein kleines Update bekommt, wie es uns als Familie geht. Lena, diese Woche kann ich mich, glaube ich, das erste Mal so richtig zurücklehnen und einfach mal dir zuhören. Deine Woche war so voll wie schon lange nicht mehr.
Das ist wohl wahr. Ja, ich habe in meinem jugendlichen Leichtsinn zugesagt, hier bei der Projektwoche zu helfen in der Schule. Projektwoche ist eigentlich was super Schönes. Es wird für die komplette Schule werden Projekte angeboten, die man sich, darf man sich dann aus der ganzen Liste 3 aussuchen, nach Präferenz natürlich sortiert und je nachdem, wie voll die Kurse dann sind oder die Projekte oder wie viele mitmachen können, landet man dann in einem seiner 3 Präferenzen. Und da gibt es verschiedenste Angebote, natürlich verschiedene auch jetzt, ob es für die Grundschule ist, für die Kleinen in der Grundschule, also 1. bis 3. Klasse oder schon die Größeren, 4. bis 6. oder dann für die ganz Großen. Da gibt es dann verschiedene Sachen. Zum Beispiel haben die Großen eine Turbine gebaut, die ganz Großen, mit einem Lehrer. Sind dann auch mal weggefahren nach Abancay und haben sich da irgendeine besondere Turbine angeschaut. Keine Ahnung, da gibt es wohl irgendeine große. Und haben praktisch selber Strom hergestellt oder gelernt, wie man das macht mit einer Turbine. Und haben wirklich, also das war so ein Riesenteil. Dann gab es eine Gruppe, die hat den Garten der Schule ein bisschen auf Vordermann gebracht. Eine andere Gruppe, in der war zum Beispiel unser Lukas, die haben T-Shirts bedruckt selber, also selber das Design entworfen, selber die Schablonen hergestellt, den Druck selbst gemacht. So, dann gab es kreative Sachen, man konnte Kostüme aus recycelten Materialien bauen und dieses Projekt hat sich dann gleichzeitig mit der Umweltverschmutzung in dem jeweiligen Land beschäftigt, aus dem dann das Kostüm stammte und so. Also es ist relativ rund, die ganze Sache, und für jeden würde ich sagen, was dabei. Naja, und vor ein paar Wochen, nicht allzu lange her, saß ich eben mit einer Freundin, die Lehrerin ist, am Tisch und sie meinte, ach Mensch, wir hatten heute die Besprechung für die Projektwoche und irgendwie gibt es für die Kleinen gar nicht so arg viele Projekte. Und ich bin natürlich neugierig, habe so da ein bisschen ausgehorcht, was es denn gibt, eher in Bezug auf meine Kinder, wo ich schon dachte, was könnte denen gefallen. Und dabei kam raus, dass es überhaupt kein Bewegungsprojekt gibt, gar kein einziges. Also es gab weder für die Primaria, also die Grundschule, noch für die Sekundaria ein Bewegungsprojekt. Und da dachte ich, das kann ja wohl nicht sein, da muss man was machen. Und habe mich dann bereit erklärt, eben ein Bewegungsprojekt anzubieten. Mit dem Schwerpunkt rhythmische Sportgymnastik, ganz einfach deshalb, weil das ein guter Aufhänger ist und weil ich das mal selber 2 Jahre lang als Hilfstrainer, als Co-Trainer trainiert habe, was mich nicht als Experte ausweist, ganz und gar nicht, aber zumindest die Grundlagen habe ich eine Idee und ich war dann sehr gespannt. Rhythmische Sportgymnastik ist ja ein ausgewählter Frauensport, da gibt es keine Männer in dem Sport, das gibt auch keine rhythmische Sportgymnastik-Disziplin der Männer bei den Olympiaden, noch nicht. Aber ich dachte dann, okay, ich lasse es mal offen. Also ich habe jetzt nicht reingeschrieben, dass nur Mädchen mitmachen dürfen. Und siehe da, es waren tatsächlich dann, ich glaube, 6 oder 7 Jungs in meiner Gruppe von 22 Kindern, also fast ein Drittel. Und naja, das war dann schon herausfordernd an der einen oder anderen Stelle, weil rhythmische Sportgymnastik setzt sich ja aus verschiedenen Tanz- und Ballettelementen zusammen und ist einfach ein sehr schöner Sport, mit wo es viel ums Aussehen geht, um die Darstellung, ja, und natürlich damit verbunden eine extreme Exzellenz in der Ausführung, ne? Naja, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wir haben dann eben noch Akrobatikelemente mit reingebaut, was durchaus auch möglich ist, und haben eben gemeinsam in der vergangenen Woche eine Choreografie erarbeitet. Und ich sag's euch, am Montag, 1. Tag, 22 Schüler, eine große Turnhalle und eine kleine Lena. Ich bin mittags auf der Couch eingeschlafen, ich war fix und fertig. Die waren alle süß und lieb, aber die waren halt auch alle super aufgeregt. dann ist es ja so, ich meine, jeder von euch kennt es wahrscheinlich, wenn man eine neue Arbeitsstelle anfängt, man ist einfach kaputt. Und es ist ja im Prinzip gewesen, als hätte ich einen neuen Job angefangen. Also ab Mittwoch ging es dann auch wieder, aber Montag, Dienstag war ich echt völlig fertig. Dazu kam noch, dass der Benni ja nicht da war. Das heißt, nachmittags alles, was morgens praktisch nicht erledigt werden konnte, weil ich ja in der Schule war, musste dann nachmittags gemacht werden und dann auch noch alleine. Aber es hat alles prima geklappt. Also die waren wirklich süß, waren bunt gemischt. Natürlich ist es auch immer herausfordernd, wenn die Gruppe sehr heterogen ist, also eben schon Jungs und Mädchen, dann verschiedene Altersgruppen. Dann hatte ich doch das ein oder andere auch auffällige Kinder. Wir haben ja sehr viele Kinder in der Schule, die, sagen wir mal, aus nicht sehr stabilen sozialen Hintergründen kommen und damit einfach ihre Herausforderungen mitbringen. Das heißt nur, dass jedes Kind, das aus einem sozial schwierigen Hintergrund kommt, so ist. Aber es gibt schon einige, die einfach auch grobe Vernachlässigung erfahren zu Hause. Und es zeigt sich natürlich ganz direkt auch in ihrem Benehmen, in ihrem Verhalten, in ihrer sozialen Kompetenz. Und ja, das ist dann in so einer Sportgruppe natürlich auch nochmal was ganz anderes, wie wenn die in einem Klassenzimmer am Tisch sitzen. Ja, also ich habe im Prinzip einfach alles weggeräumt aus der Halle, was wegräumbar war. Also da war nichts und habe ihnen wirklich nur immer das gegeben, mit dem sie dann spielen durften. Man konnte sie im Prinzip auch nicht allein lassen, sonst haben sie dir die Halle zerlegt. Wir hatten trotzdem unseren Spaß. Und es ist, glaube ich, auch für die Kinder wirklich schön zu sehen, wenn man sich eben mal so 4 Tage reinhängt in was, was man erreichen kann. Und wir haben wirklich, wir haben praktisch über die Tage so die verschiedenen Elemente der Choreografie erarbeitet und haben das dann am 4. Tag zusammengefügt. Und das war wirklich ein schöner Moment zu sehen, wie wir dann das erste Mal auf dem, da wo wir es dann letztendlich präsentiert haben, also auf der Wiese draußen, das geprobt haben. Und es waren schon so, waren natürlich auch ein paar andere Kinder außenrum, die dann zugeguckt haben. Also das erste Publikum war schon da und es hat geklappt. Und die waren richtig euphorisch. Und das ist natürlich, das kennt man ja selber auch von sich, wenn man so, wenn man sowas erreicht einfach, ja. Und das war wirklich total schön zu sehen, wie die Kinder dann auch aufgeblüht sind. Und gerade ein Junge, den habe ich besonders ins Herz geschlossen, wirklich ein ganz, ganz lieber Kerl, aber absolut auffällig in seinem Sozialverhalten, ja, und schwierig zu handeln. Ich habe mit einem Lehrer gesprochen, der meinte, ach ja, ja, den kenne ich schon, so nach dem Motto, ja, das ist eh, da ist Hopfen und Malz verloren. Und das sind ja gerade die Kandidaten, wo es mich dann immer unter den Fingern juckt, wo ich denke, nein, bei keinem Kind ist Hopfen und Malz verloren. Jedes Kind hat das Recht oder verdient die Chance, gesehen zu werden. Und am Ende des Tages möchte einfach auch jedes Kind gesehen werden und wahrgenommen werden und gehört werden. Und der war derjenige, der dann eigentlich mit der coolsten Idee ever aufgewartet hat am Ende und wirklich diese Präsentation nochmal ein i-Tüpfele besser gemacht hat, ja. Und das habe ich ihn auch wissen lassen und habe ihn da echt auch gelobt. Und der hat auch mich wirklich ins Herz geschlossen. Also am Anfang war es eher so, naja, ich bin jetzt halt hier in dem Projekt gelandet. Wahrscheinlich war es ihm völlig egal, in welchem Projekt er landet. So kam es mir zumindest vor. Also die Motivation war nicht besonders da. Und ja, er hatte, glaube ich, auch nicht so richtig auf dem Schirm, was wir da jetzt so machen. Aber der hat wirklich sich in diesen 4 Tagen so gemausert, also zumindest im Umgang mit mir. Und es ist natürlich schön, wenn ein Kind aufrecht da rausgeht aus so einem Projekt, als es reingekommen ist. Das ist ja das Ziel. Es geht ja gar nicht so primär nur um dieses, wir machen jetzt hier was Tolles, dass wir was Cooles zum Vorführen haben, sondern bei so einer Projektwoche geht es ja auch darum, eben nicht schulische Kompetenzen zu erlernen sozusagen, ja, also nicht nur Inhalte, sondern eben auch als Mensch zu wachsen, ja, und das war natürlich total schön zu sehen, gerade bei ihm. Gab natürlich auch ganz andere Kandidaten, die irgendwie dachten, oh ja, Gymnasia Rhythmica, Gymnasia klingt wie Gymnasia, also wie Turnhalle, gehe ich da mal hin, da machen wir bestimmt Fußball. Der war dann der eine oder andere doch entsetzt, dass wir kein einziges Mal Fußball gespielt haben in der ganzen Woche. Trotz allem habe ich mich bemüht, auch den Jungs gerecht zu werden. Wir haben viel gespielt. Es war auch so, dass man kann einfach auch keinen, habe ich dann auch nach dem Montag gemerkt, man kann keinen ganzen Vormittag Sport machen mit den Kindern. Die waren völlig durch und waren platt auch selber. Und dann haben wir uns die weiteren Tage einfach mehr auf den frühen Vormittag verlegt zum Lernen und auf den späteren Vormittag zum Spielen. Und das hat dann ganz gut geklappt. Und ja, die Aufführung.
Das heißt, du hast also die 2-mal am Tag gehabt, morgens und nachmittags?
Nein, nein, ich hatte die den ganzen Vormittag über.
Den Vormittag über.
Genau, der Vormittag ist so 3 geteilt. Ah, ja. Also wird unterbrochen durch 2 Pausen. Und ab der, also spätestens ab der zweiten Pause konntest du praktisch nichts mehr mit denen anfangen, was jetzt Lernen angeht. Aber wir haben gespielt dann, Spiele gemacht, haben natürlich auch so ein bisschen einen Theorieteil immer gemacht, morgens im Kreis. Es ging um die Werte des Sports. Das ist natürlich auch spannend, weil die Werte, mit denen man im Sport gut zusammenkommt, gelten natürlich auch oder sind auch valide für den Alltag. So Sachen wie Teamarbeit und Disziplin, ganz wichtig.
Respekt.
Respekt, genau. Achtung vor dem anderen, vor dem Mitspieler und so, da haben wir uns immer wieder drüber unterhalten. Egoismus, dass das ein großer Feind des Sports ist und so weiter. Und das sind ja Dinge, die kann man auch in den Alltag mitnehmen.
Naja, genau. Es kommt auf die Sportart drauf an. Also der Egoismus in der Einzeldisziplin.
Ja, aber selbst da, du bist nie ein Einzelkämpfer. Du bist in dem Moment, in dem du dann auf der Bahn zum Beispiel steht, bist du ein Einzelkämpfer. Aber ansonsten bewegst du dich auch im Rahmen eines Teams. Du hast einen Teamarzt, du hast einen Teamphysio, du hast Teamkollegen. Ich fand ein ganz cooles Beispiel. Jetzt kürzlich war irgendeine WM oder EM, wo eine Leichtathletik-WM war es, glaube ich, wo ein Frauenteam disqualifiziert worden wäre, wenn sie bei einer Disziplin nicht angetreten wären. Also nicht, dass sie die da hätten was gewinnen müssen, sondern es ging nur um die Qualifikation. Und dann ist eine eine Kugelstoßerin oder sowas, ist dann mit angetreten in diesem Staffel-Hürdenlauf, was glaube ich. Und sie mussten einfach nur antreten, weil die eine, die eigentlich die Position hatte, die war an dem Tag krank oder so. Also sie wären für die weiteren Rennen disqualifiziert worden. Und es war einfach so ein schöner Sportmoment, weil einfach, ich meine, es sind alle weggerannt, ja. Diese Hürdenläuferin ist ja auch groß und kräftig und schwer, diese Kugelstoßerin. Für die ist Hürdenlauf natürlich, das ist ja eine Disziplin, die sonst nicht trainiert. Und die hat praktisch auch, die ist über jede Hürde einfach drüber gestiegen. Aber sie hat es ins Ziel geschafft und hat damit ihrem Team dazu verholfen, teilzunehmen, ja. Und das fand ich so einen witzigen Moment, weil ich dachte, ja, das ist auch, natürlich ist die eine Einzelkämpferin in ihrer Disziplin und trotzdem ist sie Teil eines Teams, ja. Und ich glaube, gerade in dem Moment, im Wettkampfmoment musst du schon dich konzentrieren und es darf dir nicht der andere leid tun, der jetzt verliert oder so, sondern du musst dich um dich kümmern. Aber im Großen und Ganzen bist du Teil doch in der aller Regel einer größeren Gruppe. Ja, und eben gestern Nachmittag war dann Feria de Proyectos, also alle Projekte haben dann sich ausgestellt, was sie erarbeitet haben die Woche. Das war in verschiedenster Art und Weise. Manche haben Plakate gemacht, Fotos. Es gab eine Gruppe, die hat sich um gesunden Lebensstil praktisch gedreht. Die haben dann die Nahrungsmittelpyramide so oder die Ernährungspyramide dargestellt mit einer richtigen Pyramide aus Holz und so und haben da die Lebensmittel dann draufgelegt. Und dann gab es eben ein paar Gruppen, die haben eben was man zum Präsentieren hatte, vorbereitet. Da war unsere Gruppe dabei mit der Choreografie. Elias Gruppe, die haben drei Länder in drei Tagen gemacht, haben sich Japan, USA und Deutschland angeschaut und haben dann jeweils passend zu dem Land einen Tanz auch einstudiert. Und den haben sie dann vorgeführt, also diese drei Tänze. Und es gab eben eine Modeschau aus diesen recycelten Materialien. Was gab es noch? Eine Gruppe, die haben praktisch so ein Lieder einstudiert und eine Predigt und so und haben einen Einsatz gemacht in einem anderen Ort. Wir waren eine Nacht weg, die haben dann was noch vorgesungen. Ja, und so gab es dann ein kleines Programm gestern Nachmittag und da haben wir dann auch uns das präsentiert. Und ich bin froh, dass jetzt heute Freitag ist, dass ich mich jetzt auch wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. Genau, aber es hat wirklich im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Doch, mal gucken.
Ja, also ich kam ja in dieser Woche wieder zurück und es war so ungewohnt. Ich komme nach Hause, niemand da.
Ja.
Und dann dachte ich mir, gut, Koffer auspacken, duschen und so weiter, alles fertig. Immer noch keiner da.
Wird schon einer kommen irgendwann.
Ja, und dann irgendwann mal angerufen und sagt, ja, ah ja, okay. Ja, ich war ja, wie angekündigt, letzte Woche kurzfristig bei einer Beerdigung. Und ich habe es nicht bereut, ganz im Gegenteil. Es war ein sehr emotionaler Moment. Es ein Freund unserer Familie in Kanada gestorben, der 53 war, drei Kinder zurückgelassen hat. Aber es war eine extrem lange Reise, es war aufwendig, dahin zu kommen. Flieger hatten Verspätung und so weiter. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Aber es waren wirklich ein paar kuriose Szenen dabei. Also ich bin um Mitternacht so ungefähr in Toronto gelandet und habe dann ungefähr eine Stunde den Counter gesucht, wo ich meinen Mietwagen bekomme. Also den hatte ich ja vorher schon bestellt und kurz vor Mitternacht war ich da an diesem Schalter. Ich habe dann aber rausgehört, dass ich doch recht Glück hatte, weil so der Counter nicht die ganze Nacht besetzt ist. Es hätte also passieren können, wenn wir noch ein bisschen mehr Verspätung gehabt hätten mit dem Flieger, dass ich dann in Toronto auf dem Flughafen gesessen wäre. So bin ich dann noch 2 Stunden nach Stratford gefahren. Und das ist halt irgendwie, wenn du so aus der Welt wie hier jetzt kommst, das ist irgendwie, du musst es auch im Kopf erstmal alles zusammenkriegen, welche unterschiedlichen Welten es gibt. Also ich starte hier, laufe zu Fuß über so eine Trampelpiste und bin dann halt später in Kanada, sitze in einem Mietwagen, der halb autonom fährt und ein Highway, der so riesig ist, dass du Platz ohne Ende hast. Eine Infrastruktur, die mindestens genauso gut ist, vielleicht auch ein bisschen besser als in Deutschland. Also das war schon, ich habe jedes Mal so ein bisschen ein Problem, ja, diese
die Bilder übereinander zu legen.
Ja, diese neue Norm, diese alte Norm wieder miteinander zu kombinieren. Ja. Aber naja, ich komme also nachts um 2 in Stratford an. Ich hatte mir das günstigste Motel da im Ort gebucht und komme da an und es ist halt einfach zu. Stehst nachts um 2 in Stratford, mitten in Kanada, irgendwie im Nirgendwo und hast keine Adresse, weiß nicht wohin sonst. Bin ich da durch den Ort gefahren, dachte, irgendwo wird es ja wohl noch ein Hotel hier geben. Es ist tatsächlich größer, als ich gedacht habe. Es ist so ein kleines verschlafenes Nest für Kanada, aber es sind halt doch 30.000 Leute, die da wohnen. Und das war also so, dass in der Nachbarschaft dann ein Hotel offen hat und dann habe ich dem kurz so mein Problem erklärt. Ich bräuchte auch nur für die Nacht, weil morgens um 11 war schon die Beerdigung, also 9 Stunden später. Ich hätte mich einfach nur gerne in ein Bett gelegt oder auf einen Sofa. Ich brauche einfach nur eine Abstellkammer irgendwo, wo ich mich ein paar Minuten hinlegen kann. Also ja, kann mir helfen. Einzelzimmer hat er leider nicht, aber ein Doppelzimmer. $250. Also, dann habe ich ihm erklärt, wo ich herkomme und dass $250 weit jenseits meines Budgets liegt und was ich für eine Arbeit mache. Und das habe ich übrigens dann auch jedes Mal gemacht, wenn ich auch irgendwo anders wieder ein Bettchen gebraucht habe, habe ich ihnen erklärt und tatsächlich, das hat doch das ein oder andere Mal den Preis gedrückt. Dass ich aus Südamerika Missionar bin und dass ich in der dritten Weltregion arbeite und dass ich da ehrenamtlich arbeite. Also egal, wie es auch sei, ich habe dann in der Nachbarschaft doch eine Empfehlung bekommen und da hat dann einer die Tür aufgemacht, was ich nicht wusste. Das ist aber irgendwie auch bezeichnend. Ja, ich habe auf der Beerdigung dann eine Familie kennengelernt, die auf der anderen Seite des Motels ihr Privathaus hat. Mhm. Und so mit allem, was du dir halt vorstellst, also ein Pool im Garten, ein Garten hinterm Haus 200 Meter lang. Ein Garten 200 Meter lang, ja. Ein Riesengelände, mehrere Autos vorm Haus, drinnen natürlich Fernseh, Klavier, MacBooks, alles, also Küchenmaschinen, also ja, alles. Ja, und dann sagten sie, ja, wenn du sechsmal kommst einfach rein, die Tür ist ja immer offen bei uns. Und es war tatsächlich so, ich habe es dann bei der Preise überprüft, weil ich habe denen noch ein Buch vorbeigebracht. Die waren nicht da, die waren da mit ihren Kindern weg. Ja, ist genau so, wie Sie sagen. Die Tür ist immer offen. Du kannst zu jeder Tag- und Nachtzeit in dieses Haus reintappen. In Stratford kennt jeder jeden. Es wird hier nichts geklaut. Hier wird auch nicht abgeschlossen. Der Schlüssel bleibt im Auto stecken. Ist auch noch nie was weggekommen. So, also, es ist unfassbar eigentlich, ja. Also, ja, wenn du das nächste Mal da um zwei strandest, dann kommst du hier rüber, weißt doch, kommst doch rein, kannst dich doch da aufs Sofa legen, kannst du dann hier pennen, ja. Naja, also, natürlich ist es total verrückt, nach Kanada zu fliegen für eine Beerdigung, aber es war mir wichtig, weil es eine Person war, die eine der wenigen Personen, die so einen positiven Impact in meinem Leben hatten, in meiner frühen Kindheit und Jugend. Und ich kann dir das auch gar nicht sagen, warum das so ist. Es war halt einfach so. Wenn ich an den Volker denke, dann ist es immer so ein warmherziger Blick. Und das, was ich crazy fand, ist, ich meine, bei Beerdigungen wird extrem viel gelogen. Also ich war schon auf vielen Beerdigungen und da dachte ich so, wen beerdigen wir hier eigentlich? Also
beerdigen wir beide gerade gleich?
Aber beim Volker war das nicht notwendig. Also egal, was ich da gehört habe, diese Worte, war so, wie ich ihn auch erlebt habe in meiner Kindheit. Dass er hilfsbereit war, dass er immer der Erste war, der da war zum Helfen, dass er dir das Gefühl gegeben hat, dass du der Wichtigste auf dem Planet bist, dass er der Erste war, der dich begrüßt hat, wenn du irgendwie neu in die Gemeinde gekommen bist. Aber wirklich, dass er lebensfroh war, dass er den anderen im Blick hatte. Also wirklich unfassbares Zeugnis, was sie über diesen Mann abgelegt haben. Und es hat mein Herz einfach wieder berührt. Es hat mein Herz berührt. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir unseren Lukas da nach Stratford irgendwo bei einer Familie unterbringen, damit er in der Gemeinde vom Volker ist, dass er den Volker kennenlernt, dass er mit dem vielleicht auch mal mit seinen Jungs da gemeinsam on Tour geht und so weiter. Es ist nicht zu verstehen, warum er nicht mehr unter uns ist, aber es ist trotzdem ein absolutes Geschenk gewesen, dort zu sein. Und ich bin also wirklich mit einer ganz persönlichen Botschaft, also einer Motivation wieder zurückgekommen, zu sagen, ich will die nächsten 40 Jahre, wenn ich denn 80 werden darf, meines Lebens weniger in Dinge und noch viel mehr in Menschen investieren. Denn das war letzten Endes die Grundbotschaft, die ich so rausgehört habe. Der Volker war ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann, ein Geschäftspartner, der, wenn man mit ihm Geschäfte gemacht hat, man auch irgendwann sein Freund wurde. Also das war auch so eine Botschaft. Viele seiner Geschäftspartner sind irgendwann seine ganz persönlichen Freunde geworden, weil er integer, weil er den anderen im Blick hatte, weil er sein Wort gehalten hat, weil er eben kein Schwätzer war und nicht irgendwie das schnelle Geld wollte oder groß irgendwie einen dann übers Ohr gehauen hat, sondern zu seinem Wort stand und dieses Investment in andere Menschen, das war auch in seine Community, es war einfach so deutlich und es kam auch so klar raus in bei all den Ansprachen und so. Ich saß da hinterher bei einer Familie, ich war da eingeladen und wir haben dann so mal alle mal kurz das Handy rausgeholt und mal geguckt, was waren unsere letzten Worte, die wir mit ihm auf einem Messenger geschrieben haben? Also bei mir war es WhatsApp, bei denen ein anderer Messenger. Und das war einfach bezeichnend, ja. Der Vater dieser Familie, der sagt, ja, guck sie doch an. Genau das, was so war der Folger, ja. Die letzte Frage war irgendwie, ich bin gerade bei Tim Hortons, das ist so ein Fastfood-Restaurant, wie viel Kaffee braucht ihr? Oder wer will einen Kaffee? Ich bring euch einen Kaffee mit. Also sozusagen, ich bin gerade im Ort unterwegs, beim Bäcker, ja, hol mir gerade einen Kaffee. Wer von euch will auch noch einen Kaffee? Und wer von euch will Milch in den Kaffee? Und es war einfach es hat mir so viel zu sagen gehabt. Einfach diesen Moment da zu sein. Und es gibt so einen Vers, habe ich mich daran erinnert, in der Bibel, in dem Psalm steht es, dass es besser ist, in dem Haus der Trauer zu sitzen, als im Haus der Freude. Also ich glaube, David schreibt dazu so was wie, es ist besser, bei einer Beerdigung zu sein, als bei einer Geburt. Und ich habe das viele Jahre nicht verstanden, aber die tieferen Momente, die mein Herz auch geprägt haben, wo ich dann auch was mitgenommen habe für mein eigenes Leben, für meine nächsten Jahre, wo ich gedacht habe, ja, das möchte ich aus dem Leben dieser Person mitnehmen. Das waren tatsächlich die Momente, wo es darum ging, irgendjemanden zu beerdigen. Und ja, mit diesem Eindruck bin ich dann wieder zurückgekommen. Ich hatte einen Tag Puffer eingebaut heimzus, einen Tag in Toronto, den Samstag und sonntags dann wieder heimgeflogen. Crazy einfach. Toronto ist eine riesige Stadt und ich verstehe das bis heute nicht, wie man in so einer großen Stadt freiwillig leben kann. Also mir wäre das einfach zu viel. Mir sind es zu viele Leute, sind es zu viele Hochhäuser, mir ist es zu eng. Ja, natürlich kann man sagen, es gibt ja von allem was und jeder kann so sein Ding machen, ist alles richtig. Aber wenn ich mir es raussuchen dürfte, dann würde ich doch wahrscheinlich irgendwo an den See in eine kleine Blockhütte und dann da irgendwie wohnen und meine Ruhe haben. Aber so sind wir eben unterschiedlich. Und ja, der Heimflug, der war dann, der hat so ein bisschen in sich gehabt. In Toronto ist wohl bekannt für Unwetter. Das wusste ich nicht, aber es ist halt einfach so und führte eben dazu, dass wir mit 5,5 Stunden Verspätung erstmal loskamen, was dazu führte, dass ich in Atlanta meinen Flug verpasst habe, was dazu führte, dass ich in Lima meinen Flug verpasst habe. Naja, sodass ich also einen längeren Aufenthalt in Atlanta hatte, 22 Stunden warten musste, um dann praktisch 24 Stunden später, wie ursprünglich geplant, nach Lima zu fliegen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, da war dann der nächste Flieger auch schon wieder weg nach Cusco. Alles in allem habe ich es geschafft, nach Hause wieder zu kommen. Und das ist auch irgendwie dann crazy, wenn man sich das auf der Karte anguckt und überlegt, ja, krass, du kannst halt doch auf der ganzen Welt irgendwie hin und her reisen inzwischen. Und zwar aus meiner Sicht recht sicher. Ich glaube, das Unsicherste auf der ganzen Reise von zu Hause bis zu Hause, das war also diese Strecke von Cotavasi nach Cusco. Diese Strecke ist, glaube ich, der gefährlichste Teil der Reise gewesen. Also alles andere schien mir doch deutlich sicherer. Und das ist auch manchmal wirklich zum Abgewöhnen. Also wir haben ja hier, das wisst ihr ja, die regelmäßigen Podcast-Hörer, so eine sogenannte Taxiverbindung nach Cusco, da fährt man 3 Stunden mit so einem Sammeltaxi und ich bin also in eines der letzten Taxen eingestiegen, um an den Flughafen Cusco zu kommen, um dann loszufliegen am Anfang meiner Reise und ich bin da in so ein Taxi reingekommen. Ich hatte mich extra noch versichert, dass es ein gutes Taxi ist. Also woran kann man das sehen? Und du gehst einmal ums Auto rum und guckst, ist es extrem verbeult, hängen irgendwelche Teile runter, ist die Stoßstange noch dran und so weiter. Wenn das nicht so verbeult ist, dann guckst du als nächstes, sind die Reifen noch gut. Also wenn die Reifen nicht abgefahren sind, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein Fahrer ist, der auf sein Auto aufpasst und der auch ja wahrscheinlich auch sicher hin und zurückkommt. Naja, es war alles tippitoppi und ich habe mich eben für dieses Taxi entschieden, sitze dann da in dem Auto und merke schon beim Rausfahren aus diesem Parkplatz, wo die ja parken, um dann auf die Panamericana rauszufahren, an diesem Parkplatz fällt mir dann schon auf, okay, ich glaube, dieser Mensch kann kein Auto fahren. Und es war, es hat sich die ganze Fahrt bestätigt. Dabei passierte Folgendes, dass ihm praktisch immer während der Fahrt so der Kopf nach vorne fiel, so also auf die Brust. So.
Das ist eigentlich nicht lustig, gell?
Das ist gar nicht lustig, ey. Ich gucke da rüber, manchmal schlafe ich in diesen Taxifahrten, weil ich, wenn du einen sicheren Fahrer hast, dann kannst du dich daneben dran legen und weißt, ja, ruhst dich ein bisschen aus. Aber da war es so, ich wusste, nee, also den musste ich in ein Gespräch verwickeln und dann stellte sich auch noch raus, dass der auch noch sein Kind bei uns auf der Schule hier bei DOSB hat und boah, Alter. Ja, er habe also den ganzen Tag auf der Chakra gearbeitet. Und wäre jetzt sozusagen das letzte Auto, das da in der Reihe steht, das jetzt noch nach Cusco fährt. Ja, und so fühlte sich das dann auch an. Ich habe dann mal, ich sag mal, ein Dankgebet zum Himmel gesprochen, als die Hälfte der Fahrt rum war. Ich sagte, jetzt ist erstens ist es die gefährlichere Hälfte, die erste. Mhm. Und zweitens ist es auch nur noch die Hälfte. Also die Chance sinkt jetzt mit jedem Kilometer signifikant, dass was passiert. Weil wir sind ja jetzt bald auch da. Naja. Trotzdem, mehrere Nächte, jede Nacht in einem anderen Hotelbett, beziehungsweise auch nicht Hotel, sondern sitzend im Flieger. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin einfach froh, daheim zu sein. Mhm. Es ist einfach, ich mag Reisen nicht so wie andere. Vielleicht kommt es noch im Alter. Vielleicht
liegt es auch schon. Ich glaube, die Entwicklung ist eher gegenläufig. Also die wenigsten entwickeln dann, glaube ich, im Alter nochmal so eine Reiselust.
Ich denke die ganze Reise über an meine Familie, denke, oh, jetzt bist du bei den Kindern und nachher ist irgendwas, war wieder nichts, ja. Aber trotzdem ist es einfach so und du bist weit weg und boah, ja. Sei es drum. Also, es war eine lange Reise, länger als nach Europa. Es hat mich gewundert, weil eigentlich habe ich gedacht, Kanada ist ja näher, deutlich näher als Europa.
Aber die Distanzen sind halt auch enorm. Ich meine, du musst ja einmal quer über die USA fliegen.
Ja, aber trotzdem, Lena, es ist von den Kilometern viel, viel weiter. Und trotzdem hast du bessere Verbindungen, bist schneller in Europa, bist schneller in Frankfurt als in, als in Toronto. Und,
ja, weil halt, ich meine, es liegt ja im Prinzip nur das Meer dazwischen. Also, da kommt, also du machst ja keinen Zwischenhalt irgendwo, wo dir was dazwischen kommt.
Ja, doch, in du musst immer einen Zwischenhalt machen, klar, also Spanien, da, Frankreich oder
genau,
oder
aber Holland. Ab da ist halt mehr. Da kann ja ein Sturm dazwischen kommen, ja gut, aber.
Ja, also sei es drum, es war auf jeden Fall eine lange Reise, aber es hat, ich habe was fürs Leben mitgenommen. Und ich glaube, dass man braucht es immer wieder, so einen Moment, wo man sich erdet, wo man nochmal seine Endlichkeit sich selber vor Augen führt und sagt, okay, gibt es was, was ich zu ändern habe, was ich ändern möchte? Wo stehe ich heute? Wo will ich hin? Und ja. Also, ich war jetzt gerade froh, wieder zu Hause zu sein. Meine Todesfälle plant man ja nicht, ne? Und Beerdigungen, das ist ja tatsächlich so. Dass man da jetzt leider wenig oder zum Glück auch wenig Einfluss hat oder gar keinen Einfluss hat drauf. Jahresurlaub ist dabei was anderes. Und den muss man ja auch schon lange vorausplanen. Also wir hatten Jahresurlaub geplant, 8 Tage fahren wir nach Quillabamba. Also das ist hier um die Ecke, ist gar nicht so weit weg, 6 Stunden.
Das werde ich dir heute während der Fahrt dann nochmal sagen, dass das ja nur um die Ecke ist. Ich bin echt mal gespannt, ey.
Ja. Quillabamba ist Richtung Dschungel und da haben wir mit zwei befreundeten Familien hier aus von Dios, wir haben so ein Ferienhaus günstig bekommen oder gemietet, wo wir wahrscheinlich die nächsten 8 Tage einfach in einem Ferienhaus sitzen. Also zumindest ist das meine Vorstellung von Urlaub.
Ja, wir werden schon viel da sitzen, glaube ich. Genau. Ich meine, es ist wirklich auch außerhalb
vom Ort. Ich habe also jetzt gerade Anfang der Woche meinen Koffer ausgepackt, Ende der Woche jetzt wieder gepackt. Ja. Ich möchte eigentlich gerade nicht wieder auf Reisen gehen. Aber es ist so, jetzt es ist jetzt im Prinzip auch keine Reise, sondern es ist jetzt Familienzeit.
Ja.
Das muss man in eine andere Schublade stecken, dann passt es auch wieder.
Ja. Also
aber es ist trotzdem schön, in seinem eigenen Bett zu schlafen.
Ich habe einen Pastor gehört, der meinte, er und seine Frau haben sehr früh definiert, dass es für sie einen Unterschied gibt zwischen Urlaub und Erholung. Urlaub ist mit den Kindern, Erholung ist alleine wegfahren. Und deswegen ist dann immer die Frage, machen wir Urlaub oder erholen wir uns? Und ich meine, mit kleinen Kindern ist das ja wirklich der Fall. Also,
ja, ich bin mal gespannt, wie das wird, weil die zwei Familien, die haben ja wirklich ja, wir noch kleine Kinder. Wir nicht, ja. Und ich denke mir dann immer so, Benjamin, warum? Warum? Ja, deine Kinder sind jetzt groß, warum tust du dir das jetzt wieder an? Andere kleine Kinder. Also eigentlich müssten wir doch mit Familien verreisen, die noch größere Kinder haben.
Ach.
Naja, es
das
kann
war
aber,
ja auch
es
ursprünglich die Idee. Ja, eine Familie hat ja dann
ja,
abgesagt.
Stimmt, hast du recht. Aber weißt du, vielleicht kann das, es kann ja auch sein, dass es total entspannt ist.
Weißt du, wir sitzen uns an den Pool und unsere Kinder brauchen keinen mehr, der mit ihnen im Wasser ist.
Nee.
Und
Außer der Joni.
Ja gut, aber der, wenn der Schwimmflügel anhat, ist der auch, muss man zwar klar dabei sein, gucken, aber ich muss ihn ja die ganze Zeit halten zum Beispiel. Das finde ich auch was, wenn du ein kleines Kind hast, du kannst ja nie mal, also wenn du, klar, wenn der Partner dann das Kind nimmt, ja, oder wenn es gerade schläft, aber sonst hast du ja immer jemand auf dem Arm, auch im Wasser.
Ja, und, ach ja. Ja. Wir werden sehen, wir werden das Beste draus machen.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall meinen Laptop mitnehmen, um zu schreiben. Das habe ich mir ganz fest vorgenommen.
Ich habe auf jeden Fall Sky Show hat die Keile eingepackt und Skibbo und Phase 10. Ich möchte ganz viel spielen mit meinen Kindern. Und ja, also ich habe auch nicht große Ambitionen an diesen Urlaub. Einfach Familienzeit. Also ich merke jetzt auch nach dieser Woche, ich bräuchte jetzt auch nicht weg.
Einfach, nach deiner Projektwoche.
Weil ich jetzt die ganze Woche weg war so.
Und also ich, in der Schule.
Ja, aber halt, ich bin auch gern zu Hause.
Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst jetzt, Lena. Hm? Ganz im Ernst. Wir haben ja immer wieder diesen Konflikt. Hm. Es kommt Wochenende, ich sag, oh, endlich daheim, du sagst, endlich
was
weg.
Machen wir?
Ja. Aber kannst du es jetzt verstehen?
Ich kann das auch schon vorher verstehen. Ich konnte das auch schon vorher verstehen. Aber ja, es ist natürlich so, wenn man prozentual einfach viel, viel Zeit zu Hause sein muss oder so, dann ist es natürlich.
Es ist einfach, weißt du, wenn ich mir unterwegs auf der Reise jetzt so wieder, ja, für. Weil ich halt kein Fastfood fressen wollte, sondern einfach was Gesundes essen wollte, mir einen Salat hole und ein großer Salat halt unterwegs $17 kostet. $17. Lena, da drehe ich fast durch. Da denke ich mir, für $17 kann ich den halben Markt kaufen bei uns. Ja, also kann ich einen halben Marktstand einfach einkaufen. Und ich kann einen Monat lang für $17 in Kurawasi jeden Tag Salat essen. Ja.
Du kannst jeden Tag 10 Salate essen, einen Monat lang.
Ja, verstehst du, es ist so unverhältnismäßig und das Leben ist in den USA und auch in Kanada extrem teuer geworden, zumindest wenn man aus Südamerika kommt. Und ich meine, unser Einkommen orientiert sich ja an Südamerika letzten Endes und von daher bin ich gar nicht traurig, daheim zu sein. Dann kannst du dir
Salat
für 25 Cent selber einen Kaffee machen. Wenn du den günstigsten Kaffee irgendwo holst, sind es 8 Sol, 2 Euro ein Kaffee. Also wirklich das Günstigste, wenn du irgendwo so einen günstigen Kaffee rauslässt am Flughafen. Du bist ja im Prinzip nur an Flughäfen unterwegs. Ja. Wobei, das waren jetzt keine US-amerikanischen Preise, sondern das war jetzt hier schon wieder zurück in Peru, 8 Sol, ja. Deswegen freue ich mich auch, wenn wir dann aus dem Urlaub, Familienwoche da wieder zurück sind und ich wieder ganz normal hier arbeiten gehen darf, regelmäßig meine Patienten sehe, regelmäßig morgens meinen Kaffee koche, regelmäßig sonntags mit dir auf den Markt gehe und für, lass mich überlegen, für 40 Euro Obst und Gemüse tütenweise einkaufen, dass also eine ganze Woche ganz sicher Obst und Gemüse reicht. Das ist natürlich auch irgendwie dann immer unverhältnismäßig. Hm. Was sind es, 40 Euro? Naja, so ungefähr. Ein bisschen weniger.
Kommt drauf an, wenn wir viele Blaubeeren kaufen, ist auch mal mehr.
Ja genau, die Blaubeeren sind die teuersten.
Die sprengen immer dann die Rechnung. Ja.
Aber ich meine, du gibst wirklich für eine siebenköpfige Familie 40 Euro in der Woche aus und hast die ganze Küche voll mit Obst und Gemüse, das ist schon, das finde ich schon gut.
Das macht Laune, ja.
Lena, fertig gepackt haben wir ja noch nicht.
Fast.
In 2 Stunden geht's los. Ich habe noch gar nichts gepackt.
Aber ich?
Aber nicht für mich, oder?
Nee. Aber ich habe dir Plätzle im Koffer gelassen.
Okay, sehr gut. Ich habe dafür eine Checkliste jetzt.
Oh.
Ja, ich habe
deine Tochter übrigens auch, deine Große.
Ja.
Das hat mich so genervt, dass ich immer nicht sicher war, habe ich alles dabei. Jetzt habe ich mir mal eine Checkliste gemacht.
Ja, ich habe mir auf der Reise jetzt, da habe ich ja viel Zeit gehabt, auch wo ich auf Flieger gewartet habe, da habe ich mir Checkliste geschrieben. Gepäck, Dokumente, Kleidung, dann den Anlass, dann was ziehe ich an für die Reise, Technik und Sonstiges und Kulturbeutel und Medikamente Und falls die Kinder mitgehen, dann auch noch.
Falls die auch dabei sind, ja.
Was die Kinder dann auch noch bräuchten. Also an also Subgruppe, ja. Medikamente, Kindermedikamente. Mhm. Ja, da habe ich mir so eine Liste da zusammen. Ich glaube, das war so recht vollständig. Und ich freue mich ja, an einer Sache freue ich mich ja schon manchmal. Wenn ich dann von so einer Reise zurückkomme und ich bis auf ein oder zwei Items in meinem Koffer wirklich alles gebraucht habe.
Ja.
Alles. Und zwar wirklich alles. Jede Unterhose, jeden Socken, jedes T-Shirt, jede Hose anhatte, die ich dabei habe. Das finde ich dann immer richtig gut kalkuliert. Und nach dieser Kalkulation habe ich mir diese Checkliste gemacht. Und das heißt, im Prinzip ist es ja so, der größte Teil meines Kleiderschranks passt ja in den kleinen Koffer rein, in diesen Handgepäckskoffer.
Ja.
Im Prinzip muss ich ja immer nur den Schrank aufmachen, einmal alles
die
rausziehen.
Die oberen drei T-Shirts rausnehmen, die du eh immer im Wechsel trägst. Und dann
habe ich im Prinzip alles zusammen. Ne?
Ja.
Naja. Gut, Lena, ich denke, wir sollten hier langsam zum Ende kommen, weil die Zeit läuft. Ja? In zwei Stunden ist Abfahrt.
Hallo, die erste Maschine Wäsche ist schon durch.
Ja, ist gut. Ist gut.
Ich habe noch nichts gefrühstückt und noch keinen Kaffee.
Das müssten wir jetzt
dringend
mal nachholen. Und ansonsten, meine Lieben, wenn ihr regelmäßige Podcast-Hörer seid, ich schreibe auch einen Newsletter per E-Mail. Schaut da gerne vorbei, da stehen auch manchmal oder eigentlich immer auch noch andere zusätzliche Informationen drin, wenn euch das interessiert. Tragt euch da ein. Bitte noch einmal, wie beim letzten Newsletter auch, beim letzten Podcast angekündigt, wir haben einen Papier-Newsletter, den wir dreimal im Jahr verschicken. Wenn jemand den per Post gerne zugeschickt haben möchte, dann schreibt mir bitte eine E-Mail mit eurer Adresse. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann teilt ihn doch auch gerne mal mit euren Freunden. Ansonsten, meine Lieben, hören wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission.
Macht's gut.